Hier ist KBS World Radio aus Seoul, der Hauptstadt der Republik Korea. Sie hören ein einstündiges Programm in deutscher Sprache. Herzlich willkommen zur Freitagsausgabe des deutschen Programms von KBS World Radio. In den ersten 10 Minuten hören Sie die Nachrichten. Anschließend hören Sie die Hörerecke, den Koreanischkurs und unsere Interviewsendung Sofern so nah. Diese Woche gibt es ein Interview mit Professor Kim Chun-sik von der Tungshin-Universität in Naju, der auch im deutsch-koreanischen Bildungsaustausch engagiert ist. Gute Unterhaltung und nun die Nachrichten. Laut südkoreanischen Angaben werden verschiedene Optionen für Überwachung von Nordkorea-Sanktionen erwogen. Nordkorea kritisiert Asienreise von US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen als Betteltour. Laut IWF-Beamten sind schwankende Wechselkurse für Südkorea keine große wirtschaftliche Herausforderung. Südkorea erwägt laut seinem Außenministerium zusammen mit gleichgesinnten Ländern verschiedene Optionen für die Überwachung der Sanktionen gegen Nordkorea. Die Äußerung machte Ministeriumssprecher Im Su-sok am Donnerstag vor der Presse. Gefragt wurde nach der Position der Regierung zur Äußerung der US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen Linda Thomas-Greenfield, dass die Schaffung eines alternativen Mechanismus zum Expertengremium zur Überwachung der Nordkorea-Sanktionen in der UN-Generalversammlung erwogen werde. Das Gremium für den UN-Sanktionsausschuss zu Nordkorea muss aufgrund des russischen Boykotts gegen die Mandatsverlängerung seine Arbeit bald einstellen. Die südkoreanische Regierung suche zusammen mit gleichgesinnten Ländern nach verschiedenen Möglichkeiten, um einen noch wirksameren Mechanismus zur Überwachung der Nordkorea-Sanktionen zu schaffen. Es stehe noch keine konkrete Richtung fest, sagte der Sprecher. Es werde erwartet, dass die Beratungen mit gleichgesinnten Nationen einige Zeit in Anspruch nehmen würden, fügte er hinzu. Nordkorea hat die Asienreise der US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen Linda Thomas-Greenfield als Betteltour kritisiert. Damit sollten geschwächte illegale Sanktionen gegen Pyongyang verschärft werden, wurde Nordkoreas Vizeaußenminister Kim Song-kyung am Freitag von der Nachrichtenagentur KCNA zitiert. Thomas-Greenfield unternehme letzte Anstrengungen für eine Druckausübung, werde aber nur kühle Reaktionen und Spott der internationalen Gemeinschaft ernten, sagte der für internationale Organisationen zuständige Vizeminister weiter. Die US-Diplomatin war diese Woche zu einem 4-tägigen Besuch in Südkorea und reiste am Donnerstag nach Japan weiter. Die südkoreanische Wirtschaft hat nach Einschätzung eines Beamten des Internationalen Währungsfonds IWF keine Schwierigkeiten aufgrund starker Wechselkursschwankungen zu befürchten. Die Einschätzung äußerte Krishna Srinivasan, Direktor der Abteilung Asien und Pazifik des IWF am Donnerstag mit Blick auf die jüngste Abwertung der koreanischen Währung. Im Falle Koreas stelle die Wechselkursvolatilität angesichts begrenzter Währungsinkongruenzen und einer verkraftbaren möglichen Inflation keine großen wirtschaftlichen Herausforderungen dar, sagte er. Im Vergleich zur Vergangenheit weise Südkorea keine Diskrepanz in der Bilanz auf, die im Falle übermäßiger Wechselkursschwankungen Anlass zur Sorge geben würde, erklärte er. Die Regierung hat den Kompromissvorschlag einiger Universitätspräsidenten im Streit um die Erhöhung der Zahl der Medizinstudienplätze akzeptiert. Ministerpräsident Han Duck-soo teilte am Freitagnachmittag mit, dass die Regierung den Vorschlag der Hochschulpräsidenten wohlwollend akzeptiere. Mit Rücksicht auf unterschiedliche Vorbedingungen an den Schulen, denen für das nächste Jahr zusätzliche Studienplätze zugeteilt würden, werde es den Universitäten gestattet, das Volumen der Erhöhung bis auf die Hälfte zu reduzieren. Den Kompromissvorschlag hatten die Präsidenten von 6 staatlichen Hochschulen im lange anhaltenden Konflikt um das Regierungsvorhaben für die Erhöhung der Zahl der Medizinstudienplätze um 2000 für das kommende Jahr am Donnerstag der Regierung vorgelegt. Sie baten die Regierung um eine zügige Entscheidung. Wegen der Termine für die Universitätsaufnahmeprüfungen für das nächste Jahr gäbe es nicht mehr viel Zeit, hieß es. Die Wachstumsverlangsamung der chinesischen Wirtschaft ist nach Einschätzungen des Internationalen Währungsfonds IWF ein großes Risiko für asiatisch-pazifische Länder. Auf mögliche Gefahren wies Krishna Srinivasan, Direktor der Abteilung für Asien und Pazifik des IWF, auf einer Pressekonferenz zum Wirtschaftsausblick in der asiatisch-pazifischen Region am Donnerstag in Washington hin. Der IWF rechne mit 4,5% Wirtschaftswachstum für die asiatisch-pazifische Region in diesem Jahr. Das stelle eine Aufwärtskorrektur um 0,3 Prozentpunkte im Vergleich zu Oktober dar, sagte er. Zu Südkorea äußerte er, dass positive Impulse durch den Export erwartet würden. Die Binnennachfrage werde nur allmählich anziehen. Für China ging die Organisation davon aus, dass sich das Wirtschaftswachstum infolge des Abschwungs auf dem Immobilienmarkt von 5,2% im vergangenen Jahr auf 4,6% in diesem Jahr und 4,1% im kommenden Jahr weiter verlangsamen werde. Eine länger anhaltende Verlangsamung in China wäre eine schlechte Nachricht für die Region, warnte Srinivasan. Finanzminister Chae Sang-mok hat sich negativ über die Forderung der Opposition nach einem Nachtragshaushalt geäußert. Er denke, dass die Aufgabe im Finanzbereich jetzt eher darin bestehe, den Lebensunterhalt der Bürger oder sozial Benachteiligten zu sichern, als auf die Rezession zu reagieren. Für gewöhnlich wird ein Nachtragshaushalt aufgestellt, wenn eine Rezession drohe, sagte Chae. In Bezug auf hohe Preise in letzter Zeit argumentierte er, dass die Kerninflation in Südkorea verglichen mit anderen Ländern stabil sei. Der Fraktionschef der oppositionellen Minju-Partei, Hong Ik-pyo, hat am Donnerstag die Hoffnung geäußert, dass die Regierung in Kooperation mit der Nationalversammlung aktiv Schritt in Richtung einer Aufstellung eines Nachtragshaushalts unternehmen werde. Sollte die Wirtschaft durch eine aktive, expansive Fiskalpolitik wiederbelebt werden, könne die von der Regierung stets so betonte Finanzsolidität verbessert werden. Eine britische Parlamentariergruppe hat einen Brief an Außenminister David Cameron geschickt, um seine Aufmerksamkeit auf die Zwangsrückführung nordkoreanischer Flüchtlinge durch China zu lenken. Die Co-Vorsitzenden der parteiübergreifenden Parlamentariergruppe zu Nordkorea, David Alton und Geoffrey Clifton Brown, setzten das Schreiben im Namen ihrer 20 Mitglieder auf. In dem Schreiben, das am Donnerstag auf ihrer Website veröffentlicht wurde, erklärten die Abgeordneten, dass China seit etwa 20 Jahren nordkoreanische Flüchtlinge zurückgeführt habe. Dies habe zur Inhaftierung von Hunderttausenden von Menschen in nordkoreanischen Gefangenenlagern und zur Verletzung ihrer Menschenrechte geführt. China sollte das Völkerrecht einhalten und die Verpflichtungen nach dem Abkommen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge aus dem Jahr 1951 erfüllen, forderte die Gruppe. Verlangt wurde, den Flüchtlingen eine sichere Durchreise über Drittländer zu ermöglichen, damit sie schließlich nach Südkorea gelangen können. Südkorea senkt die Krisenstufe wegen Covid-19 mit Wirkung ab Mai von der zweithöchsten auf die niedrigste Stufe. Mit der Herabstufung wird die noch geltende Maskenpflicht für Einrichtungen mit hohem Infektionsrisiko und Krankenhäuser ab Mai in eine Empfehlung umgewandelt. Die Verpflichtung zu einem Corona-Test für diejenigen, die in stationäre Einrichtungen mit hohem Infektionsrisiko neu aufgenommen werden, wird ebenfalls zu einer Empfehlung herabgestuft. In Bezug auf die Corona-Testkosten können symptomlose Personen nicht mehr von staatlicher Unterstützung profitieren. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Sebastian Ratzer.
Hallo. Hallo, liebe deutschsprachige Hörerfreunde und herzlich willkommen zur Hörerecke von KBS World Radio aus der südkoreanischen Hauptstadt Seoul. Begrüßen Sie heute am 19. April To Young-in
und Jan Dirks. Herzlich willkommen zur heutigen Sendung.
Ja, schön, dass du wieder zurück bist, Jan. Ich hoffe, du hast uns und unsere Hörerfreunde auch vermisst.
Selbstverständlich. War ja auch nur eine Woche zum Glück und ich bin froh, wieder da zu sein.
Ja, dann sollten wir auch keine Zeit verlieren und gleich einen Blick in unser Postfach werfen. Heute beginnen wir einmal mit der digitalen Post. Über die Internetberichtsvordrucke haben sich gemeldet Herr Gerhard ohne Nachnamen aus Deutschland, der uns am 13. April mit seinem Philips D2603 Kofferradio mit Teleskopantenne mit Simpo 23333 empfangen hat, und Monitor Michael Willruth aus Frankfurt am Main, der am 12. April mit seinem Sony ICF 7600D mit Teleskopantenne einen Empfang von Simpo 54454 verzeichnete. Herr Willruth bedankte sich außerdem noch für die Beantwortung seiner Hörerfrage zu den Briefmarken in Korea.
Den Beitrag über die Briefmarken fand auch Monitor Franz Schanzer aus dem österreichischen Schrems interessant, der uns am 12. April übers Internet gehört hat. Zur aktuellen Wetterlage in Österreich schrieb er uns noch: Ja, die Prophezeiung zur Erreichung der 30-Grad-Marke hat sich bewahrheitet. Mancherorts in Österreich wurde die 30-Grad-Grenze erreicht. Umgekehrt ist einige Tage später die Temperatur wesentlich gefallen, sodass nur 15 Grad verzeichnet wurden. Man merkt, die Landwirtschaft ist bereits um 14 Tage voraus. Die Bauern haben heuer schon mit dem Kartoffelanbau begonnen, was üblicherweise erst Anfang Mai der Fall war. Warten wir mal ab, wie der Sommer heuer wird.
Monitor Burkhard Müller aus Hilden, der bei uns letzten Freitag bei einem recht guten Empfang reinhören konnte, war erstaunt über die sommerliche Temperatur bei Herrn Schanzer und schrieb uns: 30 Grad, bei uns ist für nächste Woche Frost gemeldet.
Uiuiui. Tja, zur letzten Ausgabe von So fern, so nah, unserer Interview-Reihe, kommentierte Herr Müller noch, dass es ein ganz tolles Interview mit einem absoluten Profi gewesen sei. Die neue Interviewsendung gefällt auch Lutz Winkler aus Schmitten, der uns am 5. April mit seinem erst bei HF Plus mit Ariel 50 Dipolantenne mit Simpo 55444 hören konnte. Er schrieb uns: Die neue Reihe So fern, so nah macht nach der ersten Folge neugierig und ich freue mich auf weitere interessante Gäste.
Weiter erzählte uns Herr Winkler noch: Über Ostern hatten wir ein großes Familientreffen. Dieses Mal waren wir in der Bayerischen Rhön in einem Wasserschloss. Viel Platz und viel Geschichte umgaben uns. Es ist immer schön, wenn alle Kinder mit ihren Partnern und den beiden Enkelkindern zusammen sind, wenn gemeinsam gekocht, gegessen, getrunken, geratscht und gespielt wird. Das Wetter war auch in Ordnung. Und so war es eine Freude, die Ostereier im Schlossgarten zu verstecken. Es ist einfach eine Freude, die ganze Winklerbande mal wieder zusammen zu erleben.
Oh ja, stelle ich mir ganz toll vor. Schön, dass Sie uns das ein bisschen davon berichtet haben.
So viel Osterstimmung.
Über unsere German-Adresse haben sich dann noch gemeldet Heinz und Felicitas Haring aus dem österreichischen Kapfenberg, die uns am 16. April mit ihrem Grundig-Satellit 600 Professional mit Teleskopantenne mit SIO 3x4 empfangen konnten. Und Christa Brünström aus dem schwedischen Halmstad, der am 10. April mit seinem Grundig-Satellit 300 einen Empfang von Simpo 4533, 4 bis 3 verzeichnet hat. Herr Brunström fügte noch hinzu: Ich habe mit großem Interesse Ihre Sendung verfolgt. Ich bin jetzt 76 Jahre alt und höre Radio aus Korea seit den 60er Jahren.
Wie immer vielen Dank fürs Reinhören, lieber Herr Brunström. Einen Bezug zu Skandinavien hat übrigens auch Hörerfreund Reinhard Schumann aus Gommern, bei dem wir uns für seine März- und April-Berichte bedanken. Mit seinem Sangyen ATS 909X mit Teleskopantenne konnte er uns unter anderem am 23. März mit Simpo 45434 und am 12. April mit Simpo 55455 empfangen. In seiner E-Mail schrieb er uns noch Folgendes:
Mein Computer war einige Zeit kaputt und mein Sohn aus Südbayern ist gerade mit seiner Familie bei mir und hat den PC repariert. Wenn die deutsche Redaktion von mir nichts hört, bin ich bei meinem Sohn bzw. bei Verwandten und Freunden in Skandinavien. Man sieht sich selten und hat viel miteinander zu sprechen. Und dann ruht die Kurzwelle oder ein kurzes Reinhören für News.
Ja, das ist natürlich verständlich. Wir wünschen Ihnen noch eine schöne Zeit mit Ihrem Sohn und seiner Familie, lieber Herr Schumann.
Und nun kommen wir zu den Medientipps. Die Medientipps sind dieses Mal für 14 Tage und richtig lang, schreibt uns Monitor Erich Kröpke. Im Fernsehen gibt es zunächst eine Reihe alter Bekannter. Los geht's mit einem Nordkorea-Nachmittag am Montag, dem 22. April bei ZDF Info. Von 12.55 Uhr bis 18.45 Uhr läuft wieder eine Dokumentation über Nordkorea, eine nach der anderen.
Mit dem Zug durch Südkorea geht es auf ARD Alpha am Freitag, dem 26. April um 20.15 Uhr mit Wiederholungen am Sonnabend, dem 27. April um 21.45 Uhr und am Sonntag, dem 28. April um 12.45 Uhr.
Wer den Film Parasite noch nicht gesehen hat oder noch mal sehen will, kann das im ARD-Spartenprogramm One tun. Diesen Erfolgsfilm gibt es nochmal am Sonnabend, dem 27. April um 22 Uhr und am Montag, dem 29. April um 23.35 Uhr zu sehen.
Und jetzt folgt tatsächlich etwas Neues im Fernsehen. Am Sonntag, dem 28. April um 8 Uhr gibt es im NDR Fernsehen ein Festkonzert in Wismar. Die NDR Radiophilharmonie hat im Jahr 2022 ein Beethoven-Programm aufgeführt. Zusammen mit der südkoreanischen Pianistin Sun Yeorum gibt es das Klavierkonzert Nummer 4 von Beethoven zu hören.
Etwas Neues hat auch ZDF Info im Programm. Am Sonntag, dem 28. April um 7.30 Uhr gibt es die Reportage Food Trip, Essen und Leben in Südkorea. Unter dem Motto Kimchi, K-Pop und Reis, Schnaps führt die Reise nach Seoul und in traditionelle Dörfer, zum Fischerhafen von Pohang und schließlich auf die Insel Jeju.
Klassische Musik, Jazz und zeitgenössische Musik sind die Themen der Radiotipps. Am Sonntag, dem 21. April um 16.03 Uhr gibt es im Schweizer Radio SRF 2 Kultur in der Sendung Im Konzertsaal ein Konzert des Mozarteum Orchesters Salzburg von den Salzburger Festspielen 2022 mit Werken von Mozart. Solist ist der bekannte südkoreanische Pianist Cho Song-jin.
Eine der bekanntesten zeitgenössischen Komponistinnen ist die in Deutschland lebende Koreanerin Chin-Yun Suk. Ein Porträt gibt es am Montag, dem 29. April um 23 Uhr auf RBB Radio 3 in der Sendung Musik der Gegenwart.
Jazz Live gibt es dann am Dienstag, dem 30. April um 23 Uhr im Deutschlandfunk. Die estnische Pianistin Kirke Kaja hat 2019 ein Terzett gegründet, das sie zum Septett erweitert hat. Mitglied dieser erweiterten Formation ist die koreanische Schlagzeugerin Hong Son-mi. Unter dem Titel »Katarische Klangwelten« bringt der Deutschlandfunk Aufnahmen vom Jazzcar-Festival in Tallinn vom 25. April 2023.
Und noch ein Radiotipp über den am 15. April auf Deutsch erschienenen Roman »Frau Joms kleiner Laden der großen Hoffnungen«. Hat unser Redaktionsleiter Kim Hee-soo ja schon letzten Sonnabend in unserer Sendung So fern, so nah berichtet. Und wir haben das Buch auch in unserem Buchtipp diese Woche vorgestellt. Wer das Hörbuch, das der Schauspieler Kim Il-young eingesprochen hat, hören möchte, hat dazu jetzt Gelegenheit. Und zwar auf NDR Kultur von Montag bis Freitag, jeden Morgen von 8.30 Uhr bis 9 Uhr in der Reihe Am Morgen vorgelesen. Am Montag, dem 22. April um 8.30 Uhr, startet die Lesung des Hörbuchs in 13 Folgen.
Übersetzt wurde dieses Buch übrigens von Jan Dirks. Herzlichen Glückwunsch zu dieser Neuerscheinung, Jan.
Danke.
Ein paar Infos zu diesem Buch gab es ja schon in der Interviewsendung und letzte Woche und diese Woche auch in den Buchtipps. Auch, aber trotzdem, erzähl uns doch mal kurz, worum es in diesem Roman geht, Jan. Vielleicht haben ja einige Hörerfreunde das Interview oder auch den Buchtipp verpasst.
Ja, also im Mittelpunkt der Geschichte steht der obdachlose Toko. Er ist alkoholabhängig, hat eine traumatische Vergangenheit, die er verdrängt hat, und er weiß gar nicht, wer er eigentlich ist. Also, durch Zufall bekommt er Gelegenheit, in einem 24-Stunden-Laden zu arbeiten. Mhm. Die Ladeninhaberin ist freundlich und gibt ihm die Gelegenheit. Und ja, durch die Arbeit im Laden und durch den Kontakt mit den Kunden und den Mitarbeitern bekommt er sein Leben allmählich in den Griff und kommt auch ganz am Ende der Geschichte dahinter, wer er eigentlich ist. Und so ähnlich geht es auch den Menschen, mit denen er zu tun hat, durch seine einfühlsame und ganz schlichte Art schafft er es, ihnen Hoffnung zu machen und sie wieder irgendwie so auf hoffnungsvolle Wege zu bringen. Und ja, das Buch ist ganz humorvoll geschrieben und ganz, also ein freundliches, gut lesbares Buch.
Ja, das auch alle Generationen eigentlich anspricht.
Genau, also es kommen auch ganz viele verschiedene Menschen darin vor und jeder kann sich eigentlich so wiederfinden. Und sehr gut geschrieben, hat mir Spaß gemacht, das zu lesen und auch zu übersetzen. Und ja, kann ich empfehlen.
Ja, in Korea erschien das Buch des Autors Kim Ho-yeon im Jahr 2021 und gehört seitdem zu den erfolgreichsten Bestsellern in Korea, sodass auch im darauffolgenden Jahr ein Fortsetzungsband erschienen ist. Aber, liebe Hörerfreunde, das ist übrigens nicht das einzige Buch, das kürzlich von Jan in übersetzt in deutscher Sprache erschienen ist. Seine Premiere in Deutschland feiert nämlich nun auch das Buch 1000 Arten von Blau der Autorin Chon Son-ran. Falls Sie, liebe Hörerfreunde, Science-Fiction-Bücher bevorzugen, dann wird dieses Buch eher nach Ihrem Geschmack sein. Ja, das Buch wurde in Korea übrigens auch zu einem Theaterstück und Musical verarbeitet. Das Theaterstück hatte diese Woche seine Premiere, wobei wirklich ein Roboter für die Rolle von Koli, also dem Roboter-Jockey, auf der Bühne eingesetzt werden soll. Die Tickets seien schon in wenigen Tagen ausverkauft gewesen, was zeigt, wie erfolgreich der Roman gewesen ist. Das Musical soll im Mai vorgeführt werden. Dafür gibt es in Deutschland bald ein Gespräch mit der Autorin selbst, und zwar am 24. April um 19 Uhr im Literaturhaus Berlin. Die Autorin unterhält sich auf Koreanisch und Deutsch mit dem Literaturwissenschaftler Park Sul. Es liest Vidina Popov. Der reguläre Eintritt soll 8 Euro kosten.
Und das Buch ist übrigens auch für den Kurt-Laßwitz-Preis nominiert, einen großen Science-Fiction-Preis in Deutschland. Wir stellen es auch nochmal in unserer Buchtipp-Reihe vor Anfang Mai. Ja, bevor es jetzt gleich mit der Post weitergeht, noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Der 26. April ist ja der letzte Freitag des Monats und da fällt dann die Hörerecke immer aus. Dafür können Sie dann aber noch einmal die Sondersendung Hallo Monika aus dem Jahr 2020 hören. Mit dieser Sendung wird ein Blick auf die kulturelle Vielfalt der koreanischen Gesellschaft geworfen und zum Nachdenken angeregt darüber, wie ein Umgang miteinander möglich ist, der nicht durch Diskriminierung und Vorurteile geprägt ist.
Soweit dazu und schnell zurück zur Post. Über die Schneckenpost hat uns ein Empfangsbericht von Thomas Becker aus Bonn erreicht, der uns am 1. März mit seinem Grundig-Satellit 300 mit Teleskopantenne mit SIMPO 5x4 gehört hat. Außerdem schrieb er uns noch: Heute habe ich mal einen Wunsch. To Young-in hat die Hörer ja schon mehrmals mit ihrem großartigen Gesang erfreut. Vielen Dank. Wenn ich es mal richtig mitbekommen habe, schreibt Herr Becker-Walter, spielt Jan Dirks gerne Klavier. Wäre es da nicht möglich, mal eine Aufnahme von einem Klavierstück von ihm zu bringen? Vielleicht geht das. Ich würde mich sehr freuen und die anderen Hörer bestimmt auch, schreibt Herr Becker. Ja, was meinst du denn, Jan?
Ja,
wäre das möglich?
Na, können wir vielleicht mal machen, ne? Wenn hier zufällig jemand ein Klavier ins Studio rollt oder vielleicht auch auf anderem Wege. Ich denke mal drüber nach.
Ja, ja, üb erst mal.
Ja, gut.
Inzwischen.
Ganz genau, ja.
Ja, dann gab es noch zwei Empfangsberichte von Peter Müller aus Duisburg, der uns mit seinem Texon PL 880 mit Teleskopantenne am 14. Februar mit Sempo 43434 und am 1. März mit Sempo 5x4 empfangen hat. In einem beigefügten Brief schrieb er uns noch Folgendes.
Ein Mitbewohner in unserem Mietshaus, in dem ich wohne, kam vor einigen Tagen mit einem kleinen Päckchen zu mir. Er sagte, das habe er von einem Kollegen bekommen, der jemanden aus Südkorea kennt. Es war ein Päckchen mit einem koreanischen Schnellgericht. Der Mitbewohner aus dem Haus sagte, dass er es auch schon einmal für sich gemacht habe. Er könne es aber nicht aufessen, weil es für ihn zu scharf sei. Er war vor vielen Jahren mal am Hals operiert worden. Also konnte er nichts essen, was zu scharf ist. Ich habe mir das Schnellgericht dann zum Mittag gemacht. Schnellgericht ist ja noch die falsche Formulierung. Das geht ja schneller als schnell. Wasser zum Kochen bringen, Nudeln, Gewürze rein, 4 bis 5 Minuten kochen und fertig.
Tja. Ja, von der Beschreibung her scheint es sich ja wohl um die Instant-Nudeln, Ramyeon zu handeln. Ja. Ich habe vor ein paar Tagen gelesen, dass die koreanischen Ramyeon-Nudeln in 132 Länder exportiert werden aktuell und das Exportvolumen seit 2015 jedes Jahr das Rekordhoch erneuert. Also derzeit weltweit beliebt scheinbar. Weiter schrieb uns Herr Müller noch.
Da es sich ja um ein koreanisches Gericht handelt, könnt ihr mir mal ein Rezept für Kimchi zuschicken, was da alles drin sein muss und wie es normal gekocht werden muss. Nicht schneller als schnell. Für einen Junggesellenhaushalt ist das natürlich auch nicht schlecht, etwas schnell fertig zu haben, aber auf Dauer ist das nichts.
Ja, also als Schnellgericht kann man Kimchi jedenfalls nicht bezeichnen.
Oh ja, das stimmt, ja.
man wartet und wartet. Außerhalb Koreas kennen wahrscheinlich die meisten nur die scharfe Variante mit Chinakohl, aber landesweit sollen in Korea über 300 Sorten von Kimchi zubereitet werden. So wird zum Beispiel auch Kimchi aus Gurken, Kürbissen, Auberginen und Bambussprossen gegessen. Neulich habe ich sogar ein Rezept mit Tomaten gesehen. Auch gibt es Varianten, für deren Zubereitung wenig oder gar kein Chilipulver verwendet wird und die daher überhaupt nicht scharf schmecken.
Tatsächlich wurde Chilipulver erst spät zu einem festen Bestandteil des koreanischen Kimchi. Der Begriff Kimchi an sich taucht in Schriften aus dem 10. bis 12. Jahrhundert zum ersten Mal auf, auch wenn man vermuten würde, dass die Geschichte des Kimchi bis in die Zeit der drei Königreiche, also von 57 vor Christus bis 668 nach Christus zurückreicht. Viele Gedichte, die im 13. bis 15. Jahrhundert erschienen, zeigen, dass Kimchi schon damals als Alltagsgericht galt. Bis dahin gab es allerdings keine Gedichte oder Kochbücher, die Chilipulver als Zutat von Kimchi nennen. Es wird vermutet, dass Chili erst im 16. Jahrhundert aus Japan nach Korea gekommen ist. In einer Schrift aus dem Jahr 1613 heißt es sogar, dass Chili aus Japan kommt und Giftstoffe beinhaltet. Bis dahin war Chili also noch ein fremdes Gewürz. Dass es im Alltag erhältlich ist und bei der Zubereitung von Kimchi verwendet wird, ist erst in Schriften aus dem 18. Jahrhundert zu lesen. Es ist also gar nicht so lange her, dass dieses rote und scharfe Kimchi üblich geworden ist.
Ein eigenes Kimchi-Rezept hat übrigens Monitor Thomas Schneider aus Freiburg, mit dem er seine monatliche Rubrik in der Hörerecke von KBS World Radio wieder aufnimmt. Unter dem Titel Korea Kultur Kulinarik wird Herr Schneider jeden dritten Freitag des Monats von seinen persönlichen Begegnungen mit der koreanischen Kultur erzählen, vor allem mit der koreanischen Küche, aber auch mit anderen Facetten der koreanischen Kultur. Ich habe mir den Beitrag natürlich schon angehört und ja, habe irgendwie auch gleich Hunger bekommen. Jedenfalls wünschen wir schon einmal viel Spaß beim Reinhören und vielleicht sogar ja, viel Erfolg beim Nachkochen. Aber davor gibt es noch unsere Geburtstagsecke.
Sie hören KBS World Radio mit der Hörerecke.
Geburtstagsecke. Auf der Geburtstagsliste von Monitor Bernd Seiser stehen diese Woche Monitor Andreas Mücklich in Berlin, Anita Hofmann in Meßkirch, Cornelia Giske in Basel, Frank Brissonik in Gladbeck, David Heile in der Schweiz, Udo Becker in Kurtscheid, Klaus Schulze in Zwickau, Detlef Meyer in Rastede, Michael Geisler in Schweig und Joachim Kalkbrenner in Hildesheim. Wir gratulieren allen ganz herzlich zum Geburtstag und wünschen alles Gute, Glück und Gesundheit.
Dazu gibt's Musik. Roy Kim singt Boom Boom Boom, Frühling, Frühling, Frühling.
Boom 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 Boom이 왔네요. 우리가 처음 만났던 그때 향기 그대로. 내가 앉아 있었던 그 벤치 옆에 나무도 아직도 남아 있네요. 살아가다 보면 잊혀질 거라 했지만 그 말을 하며 안 될 거란 걸 알고 있었소. 그대여 너를 처음 본 순간 나는 바로 알았지. 그대여 나와 함께 해줘 이 봄이 가기 전에. 다시 봄 봄 봄 봄이 왔네요. 그대 없었던 내 가슴 시렸던 겨울을 지나 벚꽃잎이 피어나듯이 다시 이 벤치에 앉아 추억을 그려보네요. 사랑하다 보면 무뎌질 때도 있지만 그 시간마저 사랑이란 걸 이제 알았소. 그대여 너를 처음 본 순간 나는 바로 알았지.
Sie den Beitrag von Thomas Schneider, Korea, Kultur, Kulinarik.
Hallo, liebe Hörerfreunde. Ja, eine altbekannte Stimme ist wieder zu hören. Ich bin Thomas Schneider aus Freiburg und nach einer längeren Abstinenz bin ich jetzt wieder aktiv hier mit kleineren Beiträgen über und ja auch aus Korea dabei. Ich möchte mal den Anfang machen mit der koreanischen Kulinarik. Auch aufgrund der Tatsache, dass ich ja jetzt schon einige Zeit lang nicht mehr in Korea war. Während der Corona-Zeit konnte ich nicht nach Korea fliegen. Aber 2025 ist es geplant und ich überbrücke natürlich die Zeit mit dem Hören von KBS World Radio natürlich und den koreanischen Köstlichkeiten, deren Zutaten man in vielen Asia-Shops ja in Deutschland ja auch inzwischen bekommen kann, und zwar direkt aus Korea. Ich möchte den Anfang machen mit einem Gericht, das natürlich jeder kennt, das quasi für Korea das Beilagengericht schlechthin ist. Das ist natürlich Kimchi. Ein schneller Kimchi, der nicht lange fermentiert werden muss, was ich schon auch seit Jahren praktiziere. Es ist ein Kimchi, den man innerhalb von 2 Tagen genießen kann. Und ich fange mal einfach mit dem Rezept an. Für einen Bali-Bali-Kimchi, wie ich ihn selber genannt habe, benötigt man einen China-Kohl, so mittlerer Größe, so etwa 70-80 Gramm Salz, einen guten Teelöffel Cayennepfeffer, Frühlingszwiebeln fein gehackt, dann Knoblauchzehen, ich nehme da immer eingelegte Knoblauchzehen, dann ein Stückchen Ingwer gerieben. Man kann allerdings auch inzwischen Ingwerpaste kaufen. Das habe ich jetzt hier im Asia-Shop letztens getan. Das funktioniert auch ganz gut. Dann 3 bis 5 Tee bis Esslöffel frische Chilischoten, fein gehackt. Dann ein Esslöffel feinen Zucker. Ja, und einen guten halben Liter kaltes Wasser. Ja, zur Zubereitung wie folgt. Den Kohl, den habe ich immer halbiert und dann in so mundgerechte Stücke geschnitten. Und dann bin ich hergegangen, habe die Schüssel genommen und immer eine Lage Kohl und eine Lage ein bisschen Salz drauf gegeben, dass das so ein bisschen geschichtet ist. Und am Schluss obenauf kommt dann das restliche Salz. Und dann habe ich einen Teller genommen, der entsprechend in die Schüssel passt, dessen Durchmesser also etwas kleiner ist als so die mittlere Größe der Schüssel, und habe das oben aufgelegt und dann einen kleinen Topf genommen, mit Wasser gefüllt oder ein Gewicht, was man dann oben auf den Teller stellt, darüber dann ein Handtuch gelegt, so ein Küchentuch. Und das Ganze dann über Nacht stehen lassen. Und am nächsten Tag, so nach gut 12, 14 Stunden, wenn das gestanden hat, nehme ich diese Abdeckung weg, das Gewicht ab, hole dann den Teller raus und dann sieht man schon, der Kohl ist ganz weich geworden. Wasche den Kohl 3-4 Mal gründlich mit Wasser durch. Den Kohl mache ich dann in meine Schüssel hinein und dann gebe ich einfach die Zutaten dazu, den Cayennepfeffer, die Frühlingszwiebel, den Knoblauch, den Ingwer, Chili und Zucker, mische das Ganze gründlich durch und gebe dann noch so ein bisschen Wasser dazu. Dann decke ich das mit einer Zellophanfolie ab, lasse es nochmal einen halben Tag stehen oder bis zum nächsten Morgen, 12, 14 Stunden, dann hat es schön durchgezogen. Dann nehme ich den Kohl mit einer Schöpfkelle heraus, mache das in ein Einmachglas, fülle am Schluss dann mit dem Wasser auf, das in dem der Kohl gelegen hat, und macht das Einmachglas zu, kann es dann durchaus 2-3 Wochen im Kühlschrank aufbewahren. Meistens hält es nicht so lange, weil es schmeckt wirklich hervorragend. Das soweit mal als Einstieg in die koreanische Kulinarik. Man sollte sich einfach mal trauen, was zu machen. Ja, viel Spaß beim Nachmachen. Machike Chuseo, sag ich mal, und bis zum nächsten Mal. Verbleibt aus Freiburg, Monitor Thomas Schneider.
Das war's mal wieder für heute.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ein schönes Wochenende wünschen Ihnen To Young In
und Jan Dirks. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal.
Mittags Koreanisch. 안녕하세요. 영인 begrüßt Sie herzlich zu Alltagskoreanisch. Heute schauen wir uns noch einmal die folgende Szene aus der Serie Good Doctor zusammen an.
어떻게 이렇게 갑자기 치료를 멈출 수 있죠?
글쎄, 이유는 아무도 모르지.
이내야, 보고 싶었어. 너 웃는 거.
고생했어, 이내야.
Nach der Operation hatte Inel zwar einige Komplikationen zu überstehen, doch nun ist sie über den Berg. Tohan, Yunso und Hyun freuen sich über diese medizinische Wunder. Yunso blickt auf die müde lächelnde Inel und gerührt sagt sie zu ihr, "고생했어." Ich wiederhole, "고생했어." Auf Deutsch, du hast dir viel Mühe gegeben. Das ist unser Ausdruck der Woche gewesen, der vertraut formuliert ist. Die formell höfliche Variante davon können Sie sich ebenfalls merken für den Fall, dass Sie den Ausdruck gegenüber jemandem, den Sie siezen, verwenden möchten. 고생하셨습니다. Noch einmal. 고생하셨습니다. Und hier noch einmal die nicht höfliche Form im O-Ton.
고생했어, 이내야. 고생했어, 이내야. 고생했어, 이내야.
Als nächstes haben wir uns mit dem Satz 이유는 아무도 모르지 näher beschäftigt. Das Nomen 이유, noch einmal 이유 für Grund, ist das Objekt des Satzes und wird mit der Postposition 는 betont. 아무도, noch einmal 아무도, ist eine Zusammensetzung aus dem Pronomen 아무 für irgendjemand und der Postposition 도, die in diesem Fall für nicht einmal steht. 아무도 als Ganzes wird für niemand verwendet. Das Prädikat 모르지 besteht aus dem Verbstamm 모르, des Verbs 모르다, noch einmal 모르다 für nicht wissen und der vertrauten Aussagenendung 지. Den ganzen Satz 이유는 아무도 모르지. Ich wiederhole. 이유는 아무도 모르지. Kann man also mit den Grund weiß niemand übersetzen. Hören Sie noch einmal das Original.
이유는 아무도 모르지. 이유는 아무도 모르지. 이유는 아무도 모르지.
Zuletzt haben wir noch die Interjektion 글쎄. Ich wiederhole, 글쎄 behandelt. Mit dieser Interjektion können Sie ein Nachdenken und Zögern zum Ausdruck bringen, wenn Sie eine Frage nicht eindeutig beantworten können oder ihr ausweichen möchten. Im Deutschen wäre sie vergleichbar mit der Interjektion hm. Um sie gegenüber Personen, vor denen man die Höflichkeitsformen benutzt, zu verwenden, sollten Sie am Ende noch das Höflichkeitssuffix jo hinzufügen. 글쎄요. Noch einmal 글쎄요. Lauschen Sie zum Schluss noch einmal dem ganzen Gespräch im O-Ton.
어떻게 이렇게 갑자기 치료를 멈출 수 있죠?
글쎄, 이유는 아무도 모르지.
이내야, 보고 싶었어. 너 웃는 거.
고생했어, 이내야.
이제 verabschiede ich mich von Ihnen. Bis zum nächsten Mal.
So fern, so nah. Hallo und herzlich willkommen zur Interviewsendung So fern, so nah.
In dieser Sendung beleuchten wir den facettenreichen Austausch zwischen dem deutschsprachigen Raum und Korea. Außerdem berichten wir über interessante Veranstaltungen im Land. Am Mikrofon begrüßt Sie Kim Hee-soo. Für die dritte Ausgabe haben wir ein Interview mit Professor Kim Chun-sik geführt. Er unterrichtet Energiemanagement an der Tongshin-Universität in Naju. Professor Kim hat in Deutschland seinen Doktor gemacht. Während seines Studiums in Deutschland soll er vom deutschen Stil der universitären Bildung tief beeindruckt worden sein. Seitdem ist er besonders stark im deutsch-koreanischen Bildungsaustausch engagiert. Aufgrund seiner Verdienste in diesem Bereich sowie seiner Leistungen im Bereich der kreativen Konvergenzbildung wurde er vor kurzem als erster südkoreanischer Geisteswissenschaftler für das Theodor von Karman Fellowship ausgewählt. Von ihm selbst erfahren wir mehr über das Fellowship und die Hintergründe seiner Auswahl sowie seine Aktivitäten im Bereich des deutsch-koreanischen Bildungsaustausches. Guten Tag, Herr Professor Kim Chun-sik. Könnten Sie sich bitte für unsere Hörer ganz kurz vorstellen?
Ja, guten Tag. Mein Name ist Chun-sik Kim. Ich bin derzeit Professor am Fachgebiet für Energiemanagement der Tongshin-Universität in Naju, Südkorea. Ich habe mich Geschichte an der Hanyang-Universität in Korea studiert und von 1994 bis 1998 Geschichte, Erziehungswissenschaften und Politikwissenschaften an der Universität Hamburg. Schließlich habe ich an der Universität Hamburg mit dem Thema über das deutsche koloniale Schulwesen in Kyoto, China promoviert. 2005 war ich mal Lehrabwehrabtrager am historischen Seminar derselben Universität. Von 2006 bis Februar 2017 war ich 11 Jahre lang Professor am Fachgebiet für Humanität und Sozialwissenschaften der Post-Tech in Südkorea. Ja, seit März 2017 bin ich hier an der Tongshin-Universität. Ich bin derzeit auch Sondermitglied der National Education Commission, NEC, sowie Vorstandmitglied des Alumni-Netzwerks Deutschland-Korea, ADECO, und Vorsitzender des Komitees für Humanität und Bildung. Meine Forschungsinteressen liegen auf dem Gebiet der Geschichte und Kultur, mit besonderem Schwerpunkt auf der modernen und zeitgenössischen westlichen Geschichte, der neueren deutschen Geschichte und den deutschen Beziehungen zu Ostasien. Meine Forschung ist oft interdisziplinär und verbindet Geschichte, Erziehungswissenschaft, Politikwissenschaft, Archäologie und Kulturwissenschaften mit Wissenschaftskultur und Wissenschaftskommunikation.
Sie wurden vor kurzem als erster südkoreanischer Geisteswissenschaftler für das Theodor von Karman Fellowship ausgewählt. Herzlichen Glückwunsch. Können Sie den Hintergrund und die Bedeutung des Fellowship erklären?
Ja, vielen Dank. Das Theodor von Karman Fellowship wurde 2005 von der Rheinischen Westfälischen Technischen Hochschule Aachen zu Ehren des Physikers und Ingenieurs Professor Theodor von Karman ins Leben gerufen und wird jährlich an einem internationalen anerkannten Wissenschaftler auf dem Gebiet der Wissenschaft und Technik, insbesondere der Luft- und Raumfahrt, verliehen. Der in Ungarn geborene Physiker und Ingenieur Theodor von Karman war ein Pionier auf dem Gebiet der Strömungsmechanik sowie der Luft- und Raumfahrt. Dessen Beiträge zur Geschichte der Wissenschaft und Technik, die Menschheit nachhaltig geprägt haben. Nun, ich bin seit langem der Ansicht, dass die Bildung der Zukunft mit einer Bildung einhergehen muss, die die Anpassungsfähigkeit an die raschen technologischen Veränderungen der künstlichen Intelligenz-Ära, einschließlich der generativen KI, fördert. Und mit einer Bildung, die den Menschen in die Lage versetzt, das geistige Gleichgewicht zu bewahren und sich in der technologischen Gesellschaft der Zukunft nicht zu entfremden. Das heißt, mit einer Bildung, die auf den Geisteswissenschaften basiert. Ich glaube, dass das Auswahlkomitee für das Theodore von Karman Fellowship meine Anliegen teilt und die Notwendigkeit einer interdisziplinären Zusammenarbeit zwischen Ingenieur und Geisteswissenschaften unterstützt.
Für welche Leistungen wurden Sie dann für dieses Fellowship ausgewählt? Können Sie uns ein wenig über Ihre Aktivitäten erzählen?
Ja, wie ich gerade erwähnt habe, bin ich seit mindestens 15 Jahren Berater des koreanischen Bildungsministeriums. Und ich denke, dass dieses Fellowship meine derzeitigen Aktivitäten positiv bewertet hat, zu denen eine Reihe von inländischen und internationalen Vorträgen und Forschungsarbeiten zum Thema menschliche und zukünftige Bildung im Zeitalter der künstlichen Intelligenz sowie der Forschungsaustausch zwischen Korea und Deutschland in den Bereichen Wissenschaft und Technologie, der Austausch von Hochschul- Bildung und Berufsbildung, sowie der Austausch zwischen Städten in Korea und Deutschland gehören. Ich habe auch interdisziplinäre Konvergenzforschung über den sozialen Wandel und die Umgestaltung der Bildung im Zeitalter der KI sowie kreative Konvergenzbildung auf der Grundlage der Geistwissenschaften durchgeführt, was meines Wissens nach derzeit sehr wichtige Themen für deutsche Wissenschaftler sind.
Könnten Sie sich uns auch schildern, wie Sie sich angesichts der Entscheidung gefühlt haben?
Ich freue mich natürlich sehr und fühle mich geehrt, dass ich für ein so renommiertes Fellowship ausgewählt wurde. Und ich setze große Hoffnung in die interdisziplinäre und globale Zusammenarbeit mit deutschen Ingenieuren und Geisteswissenschaftlern zum Thema Menschen und zukünftige Bildung im Zeitalter der künstlichen Intelligenz.
Nach Ihrem Uni-Abschluss in Korea haben Sie in Deutschland Ihren Doktor gemacht. Während Ihres Studiums in Deutschland müssten Sie Unterschiede zwischen deutschen und koreanischen Studierenden, die sich auf die unterschiedlichen Bildungssysteme zurückführen lassen, direkt gespürt haben. Hat dies Sie dazu motiviert, sich für den deutsch-koreanischen Bildungsaustausch zu engagieren?
Ja, das stimmt. Ich habe mein Studium in Korea abgeschlossen, aber in Hamburg habe ich fast vom ersten Studienjahr an wieder angefangen. Ich habe nämlich Bachelor, Magister und Promotion studiert, obwohl es damals in Deutschland noch keinen Bachelor gab. Es gab einen Grund, warum ich im ersten Jahr meines Studiums in Deutschland wieder angefangen habe. Ich merkte, dass ich große Schwierigkeiten hatte, Wissen von meiner subjektiven Sichtweise in eine logische umzuorganisieren. Tatsächlich erlebten junge Menschen meiner Generation in Korea nur selten einen Unterricht, in dem sie eigene Fragen stellen, präsentieren oder debattieren. Dieser deutsche Stil der universitären Bildung hat mich tief beeindruckt und nach Abschluss meines Studiums habe ich mal diese sogenannten seminaristischen Kurse selbst an einer Universität in Korea eingeführt. Ich habe mich weiterhin für den Bildungsaustausch zwischen Korea und Deutschland eingesetzt, nicht nur im Hochschulbereich, sondern auch für Schüler und Schülerinnen von Gymnasien.
Sie haben immer wieder auf die Notwendigkeit hingewiesen, die duale Ausbildung Deutschlands in Korea einzuführen. Könnten Sie uns bitte erklären, warum Sie die Bedeutung dieser Form der Berufsausbildung betonen?
Die duale Ausbildung ist ein Berufsbildungssystem, das vor allem in Deutschland und der Schweiz praktiziert wird. Bekanntlich ist das deutsche System der dualen Ausbildung eines der vorbildlichsten Berufsbildungssysteme der Welt, da es irgendeine Arbeitslosigkeit behindert und es den Studierenden ermöglicht, unmittelbar nach Abschluss ihrer Ausbildung in das Berufsleben einzusteigen. Leider ist die duale Berufsausbildung, die Arbeit und Studium verbindet, in Korea immer noch nicht gut etabliert. Dafür gibt es viele Gründe, aber der tief verwurzelte Akademismus und die differenzierten Berufsvorstellungen in der koreanischen Gesellschaft sind die Hauptgründe. In der deutschen Gesellschaft gibt es relativ wenig Vorurteile gegen Bildung oder Beruf. Daher habe ich versucht, die Vorurteile der koreanischen Gesellschaft gegenüber dem Beruf durch wissenschaftliche Artikel, Medienartikel und Gastauftritte in Sendungen zu ändern.
Wenn Sie Veränderungen im koreanischen Bildungssystem seit der Einführung der dualen Ausbildung bemerkt haben, welche wären das?
Seit mindestens 15 Jahren versuchen sich viele gleichgesinnte Fachleute in Korea am deutschen dualen Berufsbildungssystem und langsam aber sicher veränderten sich das koreanische Berufsbildungssystem, indem Meisterschulen, Fachoberschulen und einige Berufsschulen das deutsche duale Berufsbildungssystem einführen. Gleichzeitig werden die Vorurteile gegenüber der beruflichen Bildung immer besser. Aber immer mehr Unternehmen, vor allem koreanische Automobilhersteller, interessierten sich für das duale Berufsbildungssystem und nutzen die deutsche Berufsbildung für die Ausbildung von Fachkräften.
Können Sie bitte konkrete Beispiele für die deutsch-koreanische Zusammenarbeit nennen, die zu diesen Veränderungen beigetragen haben?
Ein konkretes Beispiel für die Zusammenarbeit ist, dass deutsche Unternehmen wie BMW und Volkswagen, die in Korea präsent sind, über das deutsche Berufsbildungssystem in Korea direkt Fachleute ausbilden. In den letzten Jahren habe ich den Austausch mit höheren Berufsbildungseinrichtungen wie der Fachhochschule des Mittelstands gefördert und mich um eine Verbindung zwischen der koreanischen Meisterschule Sudo in Seoul und die Fachhochschule des Mittelstands bemüht. Insbesondere das Anerkennungsverfahren der deutschen Industrie- und Handelskammer und der Handwerkskammer für den Lehrplan der Meisterschule in Korea ist im Vollgange, so dass ich bald mit guten Nachrichten rechne.
Wenn Sie die Vorteile des koreanischen Bildungssystems auf Deutschland übertragen würden, welche würden Sie für besonders wichtig erachten?
Ja, im Gegensatz zu meiner Zeit in Deutschland hat sich das koreanische Bildungssystem seither stark weiterentwickelt. Und es studieren jetzt mehr deutsche Studenten in Korea als koreanische in Deutschland. Natürlich gibt es immer noch einige Nachteile, aber ich würde sagen, dass es zwei Hauptvorteile des koreanischen Bildungssystems gibt. Erstens, die strengen Bildungsstandards, die die Schüler dazu ermutigen, hart zu lernen und gute Leistungen zu erbringen. Und zweitens, akademische Leidenschaft und der Wettbewerb, die ein Umfeld schaffen, in dem die Studenten ermutigt werden, ihr Bestes zu geben und durch den gutmütigen Wettbewerb mit ihren Mitmenschen zu wachsen.
Sie haben Ihre Karriere als Geisteswissenschaftler begonnen und als Professor im Bereich Geisteswissenschaften gearbeitet. 2017 haben Sie sich jedoch entschieden, an die Fakultät für Energiekonvergenz der Tongshin Universität zu wechseln. Was war der Anlass für den Wechsel an die Fakultät für Ingenieurwissenschaften?
Der erste Grund war mein Wunsch, Ingenieurstudenten mit den kreativen, konvergenten Fähigkeiten auszubilden, die für die vierte industrielle Revolution benötigt werden. Und der zweite war mein Engagement für eine Bildungsreform, um das Vorurteil gegen die Universitätshierarchie in Korea zu überwinden. Das Problem der Universitätshierarchie in Korea ist in der Tat unvorstellbar und hat zu verschiedenen Nebenwirkungen geführt. Darunter die Zentralisierung der koreanischen Ballungsgebiete um die Hauptstadtregion und das Verschwinden der ländlichen Gebiete.
Im kommenden Juli werden Sie an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen und der Universität Hamburg Gastvorträge halten. Im kommenden Juli werden Sie an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen und der Universität Hamburg Gastvorträge halten. Können Sie uns einen kleinen Einblick in die Themen geben, die Sie dort behandeln werden?
Ja, das Thema, das ich vorbereite, lautet München und zukünftige Bildung im Zeitalter der künstlichen Intelligenz. Dabei handelt es sich um eine interdisziplinäre Studie, die sich mit dem sozialen Wandel im Zeitalter der künstlichen Intelligenz sowie mit dem Problem des geistigen Gleichgewichts des Menschen im Zeitalter der fortgeschrittenen Wissenschaft und Technologie und mit pädagogischen Lösungen befasst.
Abschließend möchte ich Sie fragen, was Sie in Zukunft vorhaben.
Ja, in erster Linie habe ich mir vor, mich aktiver an der Umgestaltung des koreanischen Bildungswesens im Zeitalter der vierten industriellen Revolution zu beteiligen. Darüber hinaus werde ich mich als Geisteswissenschaftler aktiv an der interdisziplinären Forschung beteiligen. Natürlich werde ich bei der studentischen Ausbildung, die ich an der Universität betreibe, treu bleiben. Ich werde mich auch weiterhin bemühen, das Präsentations- und Diskussionsprogramm für gymnasiale Schüler und Schülerinnen in Korea zu unterstützen und es zu einem regulären Schulfach zu machen.
Sie hörten die Interviewsendung Sofern so nah. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon war Kim Hee-soo.
Das deutschsprachige Programm von KBS World Radio können Sie täglich auf analoger Kurzwelle empfangen. Und zwar von 20 bis 21 Uhr Weltzeit, UTC, auf der Frequenz 3955 kHz. Im Internet hören Sie das deutsche Programm rund um die Uhr, aktualisiert wird täglich um 11 Uhr UTC. Die Internetadresse lautet world.kbs.co.kr/German. Für Empfangsberichte, Fragen und Anregungen schreiben Sie bitte an folgende Adresse: KBS World Radio, German Service, Seoul, Korea. Oder schicken Sie eine E-Mail an german@kbs.co.kr. Wir danken für Ihr Interesse und freuen uns auf Ihre Reaktion.